Hey, hier ist dein Steffen. Am 1. und 2. November bin ich jetzt mit meinem Seminarevent Die Kunst zu leben in Altötting bei München. Wenn du spürst, dass es gerade an der Zeit ist, deinem Leben eine neue Richtung zu geben, mit mehr Klarheit, mehr Lebenssinn und vor allem mehr innere Ruhe, dann komm einfach dazu. Denn dich erwartet dort ein Wochenende, das dich tief bewegen wird. Mit ehrlichen Gesprächen, tiefen, lebensverändernden Erkenntnissen und einem Umfeld an Menschen, die dich wirklich verstehen. Und für alle, die sich jetzt noch spontan entscheiden zu kommen, gibt's am Büchertisch vor Ort ein kleines Geschenk von mir. Du bekommst nämlich eines meiner neuesten Büchlein, entweder das Büchlein Erschaffe dein ideales Umfeld, die Essenz für ein erfülltes Leben, oder das Büchlein Wege zur finanziellen Freiheit, Essenzen für finanzielle Erfüllung. Okay? Also, ich freue mich auf dich. Dein Steffen. Liebe Freunde, herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Die Kunst zu leben. Hier ist euer Steffen. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für diese sehr besondere Podcast-Folge, wie ich finde, die ich zusammen mit Adrian aufgenommen habe. Ein Soul-Talk zum Thema innere Leere. Der Auslöser, muss ich euch kurz erklären, für diese Folge war tatsächlich die weltweit sehr viel beachtete Pressekonferenz von Alexander Zverev. Für alle Nicht-Tennis-Experten, Alexander Zverev ist der beste deutsche Tennisspieler seit vielen Jahren, war bereits Olympiasieger, war Nummer 2 der Welt und ist auch aktuell, wo ich das jetzt hier aufnehme, Nummer 3 der Welt, sehr erfolgreich, hat weit über 50 Millionen Dollar Preisgeld schon gewonnen, hat eine tolle Freundin, hat ein enges Familienverhältnis, also das Leben ist eigentlich gut, richtig gut, eigentlich traumhaft. Gut, jetzt hat er in Wimbledon tatsächlich in der ersten Runde verloren, was sehr außergewöhnlich ist für ihn. Und nach dieser Niederlage hat er bei der Pressekonferenz mal tatsächlich die Türen und Tore seines Herzens geöffnet, was für ihn besonders ist, weil er eigentlich eher ein verschlossener, eher ja, hart wirkender junger Mann ist, der auch in der Vergangenheit sich über Psychologie, Sportpsychologie und mentales Training sehr negativ oder sehr verschlossen und skeptisch geäußert hat. Und dann saß dieser junge Mann in der Pressekonferenz eine halbe Stunde und hat wirklich mal in seine Seele blicken lassen. Es war ein innerer Hilfeschrei oder auch ein äußerer Hilfeschrei, was er da gesagt hat. Und wir schauen uns wir hören uns jetzt einen Auszug aus dieser Pressekonferenz gleich mal als Einstieg in diesen Podcast an, weil er dort einige Themen beschreibt, die, glaube ich, viele Menschen in der Welt treffen, auch wenn sie jetzt mit Tennis und Sport nicht viel zu tun haben. Denn die Frage, über die Adrian und ich dann in der Folge gesprochen haben, ist, was ist eigentlich der Grund dafür, dass wir manchmal vielleicht auch eine wirkliche innere Leere empfinden, obwohl rein von außen betrachtetes Leben doch eigentlich gut ist und man eigentlich glücklich sein müsste oder zumindest dankbar sein könnte und es auch Menschen gibt, denen es viel, viel schlechter ja geht. Und da ist eigentlich alles okay und andere sagen vielleicht, was hast du denn eigentlich, reiß dich mal zusammen. Und selber denkt man sich das vielleicht auch, Mensch, warum habe ich denn keine Energie mehr, warum komme ich nicht aus dem Quark, warum kann ich mich über viele Dinge nicht mehr richtig freuen, warum kann ich manches nicht mehr wirklich genießen. Ja, dann hat das bestimmte Gründe und auf diese Gründe sind wir dann intensiv im Gespräch eingegangen. Ich glaube, ein sehr inspirierender und wertvoller Talk, den du da jetzt hören kannst. Wir steigen jetzt, wie gesagt, mal gleich direkt zu Beginn ein in die Pressekonferenz von Sascha Zverev. Nur so zweieinhalb Minuten, mal so einige wichtige Aussagen, die er da gemacht hat. Und dann gehen wir direkt rein in den Talk zwischen Adrian und mir. Ich wünsche dir viele wertvolle Inspirationen und würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß!
It's funny, I feel very alone out there at times.
Es ist komisch. Ich fühle mich manchmal dort draußen sehr allein. Ich kämpfe mental. Das sage ich schon seit den Australian Open. Ich weiß einfach nicht. Ich versuche Wege zu finden, um irgendwie aus diesem Loch herauszukommen. Aber irgendwie finde ich mich immer wieder daran wieder. Ich weiß nicht, ich fühle mich allgemein momentan ziemlich allein im Leben, was kein sehr schönes Gefühl ist. Es ist kein Gefühl auf dem Tennisplatz, es ist einfach ein allgemeines Lebensgefühl. Wie gesagt, ich habe mich nie zuvor so gefühlt. Ich weiß nicht, es ist schwierig, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden im Moment. Es ist keine Ausrede oder so etwas. Ich denke, Arthur hat es heute verdient zu gewinnen. So etwas ist es nicht. Es ist etwas, das ich in den letzten Monaten gespürt habe.
Tennis-wise, it's funny that I say that because I lost first round, but I don't think tennis is the problem right
now. In Bezug auf Tennis, es ist lustig, dass ich das sage, weil ich in der ersten Runde verloren habe. Aber ich denke nicht, dass Tennis im Moment das Problem für mich ist. Es ist etwas anderes, das ich im Moment in mir finden muss. Nochmals, es ist schwierig für mich, es Ihnen zu sagen, weil ich im Moment keine Antworten habe. Ich habe einen Monat bis Kanada. Wir werden sehen, was bis dahin passiert. Aber etwas in mir muss sich ändern, was nicht unbedingt auf dem Tennisplatz eine Vorhand oder Rückhand ist. Vielleicht brauche ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Therapie. Ich habe viele Schwierigkeiten durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten in den Medien durchgemacht. Ich habe viele Schwierigkeiten im Leben allgemein durchgemacht. Ich habe mich noch nie zuvor so leer gefühlt. Ich habe einfach keine Freude an allem, was ich tue. Es geht nicht unbedingt um Tennis. Ich spüre auch außerhalb des Tennis keine Freude. Selbst wenn ich gewinne, wissen Sie, selbst wenn ich gewinne, wie in Stuttgart oder Halle, ist es nicht unbedingt wie ein Gefühl, das ich früher hatte, wo ich glücklich war, überglücklich. Ich fühlte mich motiviert, weiterzumachen. Es ist einfach im Moment nicht für mich da.
Lustigerweise erinnert mich das an eine Geschichte, die ich auch immer wieder erzähle, und zwar über dich.
Okay. Jetzt bin ich mal gespannt.
Und zwar hast du mir mal erzählt, dass du dir mal quasi den Arsch aufgearbeitet hast in diesem Bundesliga-Club. Ich glaube, das war dieser Vilsbiburg-Bundesliga-Club der Volleyballfrauen oder so, gell? Und du hast gesagt, du bist dann tatsächlich dann irgendwie nachts noch in diesem Büro gesessen, ne, beim Kirchner war quasi immer das Licht an sozusagen. Und das ging dann irgendwie lange, Jahre vielleicht sogar. Und du hast gesagt, und dann habt ihr das wirklich von der unteren Liga irgendwie geschafft, in die erste Bundesliga und ich glaube dann deutscher Meister zu werden, oder? Richtig. Bin ich mir nicht, oder? Genau. Und dann hast du mal gesagt, dass es wenige Momente in deinem Leben gab, die so leer waren, wie diese Meisterschale in der Hand zu haben, weil du dir gedacht hast, und dafür habe ich den ganzen Scheiß jetzt gemacht, für diesen einen kurzen Moment, der so leer ist, wie er nur sein könnte sozusagen. Und diese Geschichte hat sich in mir total verankert, ehrlich gesagt. Und es hat mich jetzt gerade so ein bisschen dran erinnert. So man hat vielleicht irgendwie wahnsinnig viel Arbeit in irgendwas reingesteckt, aber trotzdem kommt dann plötzlich nicht die Erfüllung, die man sich vielleicht irgendwie so wünscht in einem, dass das irgendwie dann, na, vielleicht ist das jetzt ein bisschen hinkender Vergleich, aber ich glaube, das ist, könnte jetzt in dem Fall bei dem Alexander Zverev auch ähnlich sein, so dieses, wofür mache ich das eigentlich alles, weil irgendwie, ich habe null Freude dran, ehrlich gesagt, an dem, was ich da jetzt gerade mache. Meinst du auch, ja, das ist so ein kleines mentales Ding dann so? Was heißt klein, vielleicht eher sehr groß sogar?
Ich glaube, es ist sogar eben ein emotionales Ding und gar kein mentales Ding. Also ich glaube auch Sascha Zverev und viele Menschen haben, sie glauben immer, sie haben ein mentales Problem. Und natürlich wirkt sich ja auch im Mentalen aus, dass du dann innerlich so ein bisschen dich zerrissen fühlst, dass du dich nicht gut konzentrieren kannst, dass Gedankenchaos da ist. Aber eigentlich ist es ein emotionales Problem. Das ist schon eine andere Ebene nochmal, ne?
Möchtest du das mal erklären, was denn genau der Unterschied ist?
Ja, genau. Also die mentale Ebene ist sozusagen die Psyche, drückt sich ja auf verschiedenen Ebenen aus. Es gibt einmal sozusagen diesen rationalen Geist, der sich dann eben sozusagen ausdrückt von der Symptomatik her eben in verschiedensten Gedanken sozusagen. Na, worauf konzentriere ich mich? Kann ich mich überhaupt konzentrieren? Mache ich vielleicht viele Fehler? Habe ich vielleicht nicht mehr so diese Willenskraft an der Stelle auch? Ne? Das sind so mentale Aspekte an der Stelle. Aber die emotionale Ebene sind sozusagen dann die Dinge, die eigentlich nicht den Geist betreffen, sondern wenn du so willst, die Seele oder das Herz. Das heißt, wenn das Herz irgendwo verletzt ist oder wenn dir einfach die emotionalen Grundbedürfnisse, ne, es gibt ja 7 emotionale Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben auf der Welt, und wenn da, sage ich mal, viele Grundbedürfnisse oder dir die wichtigsten Grundbedürfnisse in weiten Teilen fehlen, dann hast du sozusagen einfach ein ganz starkes energetisches Problem. Also du hungerst praktisch an der Stelle emotional, bist da sozusagen emotional unterernährt, und das Mentale ist dann das, wo sich dann automatisch auswirkt sozusagen. Ne? Weil jemand, der jetzt zum Beispiel hungrig ist, das kennt man auch vom normalen Hunger, natürlich kriegt er plötzlich Kopfschmerzen. Ja, oder man kann Kopfschmerzen kriegen, wenn man zu wenig isst. Ja. Aber das Problem ist nicht der Kopf. Aber es wirkt sich natürlich im Kopf aus, ne? Aber das Problem ist, dass ich einfach ein Defizit habe an der Stelle mit Nahrung. So. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es ja bei ihm auch geht, dass eigentlich ja viel da ist im Leben. Aber das, was ihn, und so beschreibt er das ja auch ganz schön in diesen Worten, dass das Wesentliche fehlt, und das ist die Lebensfreude. Der Inhalt. Vielleicht auch der Sinn in seinem Fall, glaube ich, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so, ja, also einfach die Freude an allem, ja, die Beziehungen, die Nähe. Und am Ende des Tages kann man sagen, ja gut, der hat mentale Probleme, weil der auf dem Platz halt wieder irgendwie die falschen Entscheidungen trifft oder wieder hier irgendwie in alte Muster zurückfällt oder im entscheidenden Moment einfach scheiße spielt und so weiter. Aber das sind alles Symptomatiken. Am Ende des Tages fehlt Menschen immer ein Gefühl.
Mhm.
Sind emotionale Wesen.
Mhm.
Ja, die Geschichte übrigens, die du erzählt hast von mir, ist witzig, weil die habe ich schon ganz, ganz lange tatsächlich selber nirgendwo mehr erzählt. Aber das war wirklich so, bei mir war das, und das ist interessant, weil das ist vielleicht auch was Menschen oftmals nicht verstehen oder vielleicht auch unterschätzen. Und deswegen kann ich Zverev da so gut ich kann ihm gut nachfühlen sozusagen, wie es ihm da so ging, weil diese Bewusstheit für so ein ganz starkes grundsätzliches Defizit im Leben entsteht entweder im tiefsten Tief nach einem harten Rückschlag, das war jetzt bei ihm passiert nach der Wimbledon-Niederlage in der ersten Runde, weil er davor auch sehr, sehr gut lief, ja, oder es ist im höchsten Hoch. Gibt auch viele Leute, die große Erfolge feiern. Und dann merken, dass hinter dieser Tür, durch die du gehst, nichts ist. Und hinter den meisten großen Türen des Erfolgs ist nichts, also wirklich gar nichts. Und bei mir war es damals eben dieser Moment, wie ich die Meisterschale da im Volleyball damals in die Hand gekriegt habe, bei diesen Feierlichkeiten, wo man dann nach Jahren des, ehrlich gesagt, Überarbeitens, jedenfalls von meiner Sicht oder von meiner Position aus, dann irgendwann diesen Erfolg kriegst du praktisch wirklich bildlich, symbolisch wirklich in die Hand mit dieser Meisterschale, und du stehst in einer Halle, wo da x-tausend Leute wirklich jubeln und vollkommen in Ekstase waren, und ich war am emotionalen Nullpunkt, krieg diese Schale, und in dem Moment ist mir das eigentlich bewusst geworden, wie sinnlos das eigentlich alles war, wie falsch das war. Ne? Und das ist schon krass, ne? Weil die Leute natürlich immer oder sehr stark irgendwelchen Zielen hinterherjagen im Leben, die natürlich im Außen sind, in der Hoffnung, dass die Erfüllung dieses Ziels im Außen die Lücke schließt, die ich im Inneren schon lang habe. Und in dem Moment, wenn du dann ganz oben auf dem Berggipfel geklettert bist, wenn du es überhaupt geschafft hast, und dann sozusagen dieses Ding in die Hand nimmst und du merkst, okay, es ist gar kein Lückenfüller, es ist eine Seifenblase. Und die dann in dem Moment auch sehr schnell zerplatzt. In dem Moment bist du natürlich am kompletten Nullpunkt, weil jetzt hast du dich komplett aufgearbeitet und aufgeopfert für etwas, was dann nicht das ist, was du dir selbst vielleicht eingeredet hast oder versprochen hast davon. Und jetzt bist du am Nullpunkt, weil du sagst, jetzt bin ich schon komplett K.O. und die Lücke ist nicht kleiner geworden. Ne?
Das hört man ja tatsächlich auch von, gerade auch von Sportlern, die sehr, sehr erfolgreich waren, so Boris Becker, Michael Schumacher, sondern die einfach quasi ihr Leben lang auf ein Ding hingearbeitet haben, und dann haben sie das geschafft, und dann war so dieses Gefühl so, und was jetzt? Na, so, was mache ich denn jetzt eigentlich? So diese, wie du sagst, diese leere Antriebslosigkeit auch so, was soll ich denn jetzt noch machen? Nochmal das Gleiche, oder? Na, das ist schon interessant, was da mit uns passiert. Ich glaube, der Dieter Lange hat das auch mal gesagt, bei Zielerreichung ist in den seltensten Fällen tatsächlich das Gefühl von Glück, sondern eigentlich das Gefühl von Erleichterung, hat er gesagt.
Ja, richtig. Ja, die meisten Leute sind nur erleichtert, dass es endlich aufhört.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, ja. Mhm. Genau, wenn also der Weg zum Leidensweg wurde sozusagen. Ne?
Mhm.
Und man erhofft hat, dass es dann aber die Zielerreichung sozusagen die Strapazen ausgleicht, was allein schon zeitlich nicht sein kann, weil es kann ja schon ein Glücksgefühl auch geben, mal ein Ziel zu erreichen, aber trotzdem hält das natürlich nur wenige Minuten oder Stunden an. Ich meine, kann ja jeder mal überlegen, wann das letzte Mal wirklich was Großes für dich irgendwie ein Ziel erreicht hast, wie lange hast du dich darüber gefreut, also richtig gefreut, ne? Und wie lange hast du darauf hingearbeitet, ne? Das steht in keinem Verhältnis. Und dann kommt noch was dazu, und zwar das Umfeld, das dann natürlich auch sagt, ja, sage mal, aber was hast denn du für Probleme? Na, jetzt nehmen wir mal wieder das Zverev-Beispiel. Ich habe vorhin auch gerade nochmal gegoogelt. Ja, gerade nochmal schauen. Es sind aktuell 53,6 Millionen Dollar Preisgeld, die er geholt hat. Dann legen wir mal ungefähr vielleicht nochmal ein Drittel oder die Hälfte nochmal an Werbegeldern und sonstigen Geldern dazu, die er bekommen hat. Also ich sage jetzt mal, bei mindestens 100 Millionen Einkommen zumindest mal, Vermögen weiß ich nicht, ne? Aber Einkommen dürfte mindestens mal sein. Also das heißt, zwei Butterbrote sind drin am Tag. Ne? Und dann hat er eine Freundin, die er, glaube ich, sehr liebt. Dann hat er eine Familie, wo er zumindest mal, wurde es so gesagt, ne, auch einen engen Kontakt, der auch gepflegt hat.
Wo ist sein Problem?
Ist gesund, genau, wo ist sein Problem? Und das kommt dann eben oft, dass er sagt, ja gut, also du, es gibt Leute, die haben andere Probleme, ne? Und dann merkt man diese innere Leere und redet sich das selbst aus oder klein, würdigt das nicht, dass es einem so schlecht geht, weil es gibt ja Leute, die haben ganz andere Probleme. Und ich vergleiche das immer mit einem krassen Hexenschuss. Ne? Wenn ich jetzt echt einen Hexenschuss hätte und nicht mehr gehen kann, weil ich hechelnd auf dem Boden liege, weil das so sticht, dann kann ich ja nicht sagen, ja gut, mein Gott, jammer nicht rum. Ich meine, es liegen auch kleine arme Kinder mit Leukämie gerade auf der Krebsstation und sterben die nächsten Wochen. Was habe ich da für ein Problem im Verhältnis? Und da merkt man an so einem plakativen Beispiel, wie blödsinnig das ist, ne? Weil faktisch ist das natürlich wahr. Ein Hexenschuss zu einer Leukämiekrankheit ist gar nichts, ne? Und trotzdem habe ich einfach ein Riesenproblem.
Mhm.
Und das heißt nicht, dass ich sozusagen mein Problem, meinen Schmerz nicht würdigen darf und da nicht auch sozusagen dann entsprechende Maßnahmen einleiten darf, ne? Das fand ich übrigens bei der Pressekonferenz von Zverev so bemerkenswert, wie er da saß und wie er das so erzählt hat, so ganz klar, ganz nüchtern, auch nicht irgendwie so am Boden zerstört, so ganz ruhig. Aber man hatte irgendwo, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte so den Eindruck, der war jetzt irgendwo an so einem Punkt, der hatte innerlich schon eine Entscheidung getroffen für ein Reset. Mhm. Also auch fast wie eine Erleichterung.
Mhm.
Na, der war echt irgendwo am Tiefpunkt und ich glaube, in ihm war schon klar, okay, das ist jetzt das Ende eines Weges, wie ich ihn gehe. Ich werde jetzt grundlegend etwas verändern. Jetzt ist praktisch die Sackgasse erreicht.
Mhm.
Ich verändere jetzt was. Und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade das hier aufnehmen, zeigt sich auch schon, dass es wahrscheinlich tatsächlich sich sehr stark verändert, weil er sich offensichtlich tennismäßig zumindest von der Familie jetzt loslöst endlich und andere Dinge macht und auch ein Turnier jetzt abgesagt hat und ein bisschen sich mehr Zeit nimmt und so. Kennst du das auch so? So diese so leere Momente oder irgend sowas? Hattest du sowas mal?
Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte das, also es gibt nichts im Leben, was mir so viel Freude macht wie Musik machen. Gleichzeitig gab es in meinem Leben definitiv Momente, wo ich einfach die Gitarre angeschaut habe und dann so, boah, ich habe keinen Bock auf dich, ich habe nicht Bock, wieder irgendwie den Akkord zu greifen, ich mag das jetzt einfach nicht. Und dann auch, ne, das spinnt sich dann auch weiter von, mag ich denn überhaupt das mal irgendwann wieder machen oder mache ich ganz was anderes? Also so Sinnfragen kenne ich voll, das kenne ich total. Und da werde ich auch, na, man nimmt mich eigentlich in der Regel, wenn man mich so kennt, nimmt man mich immer so als sehr lebensfrohen, ruhigen Typen so wahr. Aber wenn ich dann in solchen Momenten bin, da bin ich dann total in mich, so, da bin ich zurückgezogen, bin ganz viel draußen, ganz viel in der Natur, sitz dann einfach da auch nur da, ehrlich gesagt, und guck einfach. Also das gibt's schon, ehrlich gesagt. ja, das ist jetzt auch gerade fast schon immer ein bisschen so, ehrlich gesagt. Okay. Seit zwei Wochen habe ich so das Gefühl, so, lustigerweise habe ich so viele Songs wie noch nie, die jetzt eigentlich aufgenommen gehören. Und ja, ich habe manchmal so eine Frage von, wen interessiert es, wenn ich es jetzt nicht mache? So, nach dem Motto. Manchmal so ein bisschen so eine Sinnfrage. Das kenne ich schon auch, ehrlich gesagt, von mir. Muss ich sagen. Deswegen, lustigerweise, als ich den da sitzen sehen habe, dachte ich mir, ach, das könnte ich auch manchmal so erzählen. Irgendwie so, weiß auch nicht so. Ne? Ohne jetzt irgendwie, glaube ich, mich da selber in irgendeiner Form diagnostizieren zu wollen, dann, weil du hast vorher im Vorgespräch ja auch von depressiven
Episoden.
Genau, gesprochen. Es ist bei mir jetzt nicht so himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, so, ne, so diese Riesenamplitude. Aber ich kenne das schon auch, dass es dann in mir so eher so ein bisschen ruhiger wird. Also ruhiger in Form von dieser unbändigen Freude, die ich von mir aber auch kenne. Alleine wenn ich nur mal, keine Ahnung, irgendwo beim Wandern bin oder irgendwie im Studio was aufnehme, das kenne ich schon auch, diese kindliche Begeisterung. Auf der anderen Seite kenne ich dann auch dieses matte Gefühl eher so ein bisschen, so dieses, wie ob man durch so eine Milchglasscheibe guckt und man sich denkt so, Also das kenne ich. Aber das ist ehrlich gesagt auch immer, das war bisher immer so, immer. Ich hatte das nicht so oft, aber immer wenn diese Phase war, konnte ich mich fast schon ein bisschen drauf freuen, weil ich da auch das gleiche Gefühl hatte, wie du gerade gesagt hast, so dieses, ja, ich glaube, jetzt kommt was Neues. Und zwar was komplett Neues. Und wir haben ja auch schon mal gesprochen, was bei mir alles so im Raum steht, was alles komplett Neues kommen kann. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt nochmal so ein bisschen fast schon wie so ein wehmütiger Abschied von dem, was jetzt irgendwie ganz lange war. Und so eine Vorfreude auf das, die aber noch nicht gefühlt ist, was kommt. Also wie gesagt, Punkt, ich kenne das sehr, sehr gut.
Ja, es gibt ja den Begriff Melancholie. Ne? Und wahrscheinlich ist das, so wie du das beschreibst, jetzt eine Form von Melancholie. Ne? Ich glaube, dass Künstler generell ja auch einen melancholischen Teil oft haben, ne? Woraus ja auch ganz viel, ne, aus diesem kleinen Welt- oder Herzschmerz ja oftmals auch ganz tolle Lieder, Songs, Gedichte und so weiter, Gedanken, Textzeilen entstehen. Ne? Hört sich nach einer melancholischen Phase an. Und also ich kenne die auch, weil ich habe auch öfter, also ich bin generell ein tendenziell, ich glaube vom Grundnaturell auch ein leicht melancholischer Typ, so. Muss da auch immer ein bisschen auf mich aufpassen, dass ich da nicht in, dadurch, dass man natürlich auch viel sieht um sich selbst herum sozusagen, viel Leid in der Welt und bei den Menschen und viele Themen, die ganze Zeit auf einen einprasseln, dass man da nicht so ein bisschen dann sich von seiner, also dass man in die Melancholie rutscht, ist eben kein schlechter Zustand. Das ist eben ja eigentlich genau der Gegenpol zu dem, dass man dann eben auch diese Begeisterung und Freude daraus ja auch wieder zieht und entwickelt sozusagen. Ne?
Voll.
Nur wenn man in der Melancholie-Spirale hängen bleibt sozusagen und dann sozusagen chronisch melancholisch wird, dann hat es diese Tendenz sozusagen, dich auch nicht nur dort zu halten, sondern dich tendenziell dann noch weiter runterzuziehen. Und dann würden die depressiven Episoden irgendwann entstehen. Und aus depressiven Episoden wird dann irgendwann, kann dann eben auch eine dauerhafte Depression werden. Da gibt es dann verschiedene Stufen, die man dann auch kategorisieren kann, wie schwer dann eine Depression auch ist. Ne? Es gibt ja leichte Depression, mittlere und schwere Depression, wo es dann ja spätestens bei der schweren ja auch so weit geht, dass man dann unbedingt auch dann stationär in eine Klinik sollte und sich betreuen lassen muss auch. Ne? Aber genau das ist die Frage auch, da wollte ich ja auch mal mit dir drüber sprechen, weil Zverev das auch angesprochen hat, er ist wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben, wo er vielleicht sogar eine Therapie braucht, oder sich nehmen will, was ganz bemerkenswert ist, weil er ja eigentlich in der Vergangenheit immer einer war, der sozusagen alles, was mit Psychologie und mentalem Training zu tun hat, immer sehr weit von sich geschoben hat und so ein bisschen auch drauf gehackt hat auf die Mentaltrainer und noch vor kurzem eine Geschichte über Sabalenka, die weibliche Nummer 1 der Welt, erzählt hat, dass sie wurde gefragt praktisch, was sie gemacht hat, um jetzt so erfolgreich zu werden. Dann war wohl die Antwort, sie hat ihren Psychologen gekündigt. Und er fand das wahnsinnig lustig und hat das bei der PK lachend erzählt. Und hat gesagt, ja genau, das ist das Beste, weil dein bester Psychologe bist du selber und du musst dich da selber rausziehen und so weiter. Und so hat er das damals erzählt. Da habe ich mir schon gedacht, Junge, auch du wirst noch demütig werden in deinem Leben. Und jetzt ist es relativ schnell passiert, dass er, glaube ich, vielleicht auch erkannt hat, dass irgendwann bei jedem Menschen der Punkt kommen kann, wo man nicht mehr sein eigener Psychologe selber sein kann und sollte, wo es eben nicht nur Hilfe braucht, sondern wo Hilfe einfach auch gut ist, auch prophylaktisch, um eben nicht in eine Depression zu stürzen. Na, aber aus dieser Melancholiespirale wieder rauszukommen, ja, oder eben wirklich aus einer Depression auch wieder rauszukommen, braucht es dann Hilfe. Was würdest du denn sagen, oder hast du dir selber, warst du schon mal an einem Punkt, wo du dir selber überlegt hast, ob du jetzt jemand brauchst zur Hilfe? Oder ich kenne zum Beispiel Leute, die sich grundsätzlich im Leben so jedes Jahr irgendwie so 3 psychotherapeutische Stunden gönnen. Ganz grundsätzlich so als mentale Reinigung sozusagen. Ne? Mhm. Warst du schon mal an so einem Punkt, da hast du schon mal überlegt?
Ja, das habe ich auch schon mal gemacht, ehrlich gesagt.
Also
ich habe das schon mal gemacht.
Therapeutisch?
Ja, das war therapeutisch. Genau, und es war sehr, sehr viel wert. War ganz viel wert und ehrlich gesagt, Alina auch. Alina war, als ihre Mom verstorben ist, war die auch bei einer Therapeutin und hat sich dadurch begleiten lassen. Mhm. Und die war jetzt erst vor 2 Wochen wieder da. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, warum? Und dann hat sie gesagt, einfach so, weil ich einfach mal wieder mit ihr sprechen möchte, was sich gerade alles so in der Zwischenzeit getan hat und so weiter. Und dann kam sie wieder und hat gesagt, so krass, wir haben einfach wieder so viele schöne Dinge auch ein bisschen bereinigt, die sich in der Zwischenzeit einfach mal wieder so ein bisschen eingeschlichen haben. Das ist ein bisschen so wie so eine mentale Entgiftung. Mhm. So, ne? Und das macht man mit dem Körper ja auch. Ne, dass man sich irgendwie mal entgiftet oder dass man irgendwie guckt, was kommt denn eigentlich alles in meinen Körper rein? Und mental kann sich da auch ganz viel ablagern. Ne? Es gibt ja auch diese Gefäßablagerungen und so weiter. Und das gibt's mental auch, dass man irgendwie sich vielleicht auch unbewusst mit irgendwie, vielleicht sei es auch der Job, dass da irgendwelche Energien auch immer mal wieder hängen bleiben, weil man einem vielleicht auch gerade, ne, du bist ja auch viel im Coaching-Bereich und so, gerade wenn man viel mit Energien von anderen arbeitet, dann kann das schon passieren, dass das so haften bleibt, auch wenn man glaubt, man hat eigentlich eine ganz gute Resilienz und man hat ganz gute Tools, um das bei dem anderen zu lassen. Aber es funktioniert vielleicht eben nur zu 99% und das 1% bleibt dann doch an einem selber hängen und dementsprechend wirbelt sowas auch immer mal wieder so eigene Themen auf. Und Alina macht das wirklich tatsächlich, und das finde ich sehr, sehr gut, antizyklisch eigentlich. Also nicht, wenn es brennt, so fuck, ich glaube, boah, mir geht's so schlecht, ich brauche jetzt wieder jemanden, sondern eigentlich eher, die fährt dann da eigentlich eher so mit Sonnenbrille, offenem Fenster und gute Laune dahin. Also so wirklich. Und dann kommt sie aber wieder und sagt, boah, Gott sei Dank war ich da. Da sind im Gespräch echt schon wieder ganz schön viele Dinge rausgekommen. So, ne? Aber die fährt jetzt nicht hin, weil es brennt. Mhm. So, ne? Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Ja, sehr gut, ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, man muss sich klar machen, viel Melancholie, das man hat, ist gar nicht die eigene. Ne? Mm. Das ist nicht unsere eigene Melancholie, ist auch Melancholie und Schwere, die wir vom Umfeld übernehmen. Gerade in diesen Zeiten jetzt, ne? Also viele Depressionen, die, glaube ich, entstehen bei den Menschen, sind sozusagen übertragene, also so aufgenommene, sozusagen, wie wenn draußen Smog wäre oder so und ich laufe durch und davon habe ich unreine Lungen, da ist es gar nicht eigentlich meine Lunge, die ein Problem hat, sondern die ein Problem bekommt, weil die Lunge der Natur da draußen nicht mehr funktioniert. Wenn wir die kaputt machen. Und deswegen ist ein super, super Tipp, finde ich auch generell für alle. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man auch unterscheidet, ob jetzt therapeutisch, es kann ja trotzdem ein Psychotherapeut sein, aber ich glaube einfach sozusagen diese Selbsthygiene und dieses ein therapeutisches oder ein Selbsthilfegespräch, ein psychologisches Gespräch kann auch beim sehr gut geschulten Coach oder Coachin auch sein.
Absolut.
Weil die Leute, die, sage ich mal, wirklich richtig Probleme haben, also ernsthafte Probleme, die kriegen heute oft keine Plätze mehr, weil die therapeutischen und psychologischen Praxen voll sind mit Leuten, die eigentlich da falsch sind. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich zitiere da wirklich immer wieder gerne so ein paar Therapeutinnen, die ich auch kenne, die sagen, bei uns sitzen eigentlich die falschen Leute in großen Teilen und die, die uns wirklich bräuchten, kriegen keinen Platz mehr. Weil teilweise da Leute wegen Zeug sitzen, da wo man sagt, naja, es ist schon gut, wenn man daran arbeitet, aber du müsstest eigentlich zum Coach und nicht die ganze Zeit beim Therapeuten Gesprächstherapie machen zum 100. Mal über das gleiche Thema, sondern du müsstest eigentlich was anderes machen. Ne? Und das finde ich auch immer wichtig, dass man sich jemanden regelmäßig sucht oder immer wieder mal sucht, der eben objektiv auf einen schauen kann. Ne? Weil man kann auch sagen, ja, hey, mit meinem besten Freund kann ich auch super Gespräche führen. Und definitiv, ist auch wichtig, aber es ist was anderes. Ne? Mit Patrizia kann ich auch super Gespräche führen und sie mit mir, aber es ist was anderes. Weil es braucht dann manchmal auch einen Menschen, der mich nicht kennt. Der mich auch nicht versucht zu schützen.
Ja, genau.
Es gibt Leute in meinem engeren Umfeld, die würden nie bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Themen nicht ansprechen oder würden einfach andocken in ihrer Sicht auf mich, weil die mich natürlich auch in der Schublade drin haben. Und wenn du dann mit so jemand Objektiven sprichst, dann sieht er dich auch nochmal eben ohne die Betriebsblindheitsbrille sozusagen ganz objektiv
Voll.
Super hilfreich auf alle Fälle. Also deswegen, sehr schlauer Ansatz von der Alina, im Unternehmerischen macht man das auch, ne? Dass man eben dann Krisenmanagement betreibt, wenn es einem gut geht. Und nicht, wenn es einem schlecht geht. Also man muss
vorsorgen. Wie in der Beziehung.
Absolut.
In der Beziehung ist es auch so, dass man ja eigentlich so eine Streitkultur etabliert, wenn man gerade quasi im größten Liebeshoch ist sozusagen.
Genau.
Und nicht, wenn man sich gerade quasi fetzt.
Genau. Oder der Fehler aller Selbstständigen, die dann anfangen, Werbung zu machen, wenn keine Umsätze mehr da sind. Wenn die Aufträge zurückgehen, dann sagen sie, oh Gott, wird die Kohle knapp, kommt nichts mehr rein. Jetzt muss ich mal wieder Werbung machen. Jetzt ist es aber halt bitter, Werbung zu machen, weil Werbung machen kostet ja meistens Geld. Und jetzt kommt ja weniger Geld rein. So, jetzt habe ich eigentlich ein doppeltes Problem. Also eigentlich muss man Werbung machen, wenn es einem gut geht, damit man gar nicht in Phasen kommt, wo es einem schlecht geht sozusagen. Ne? So, an der Stelle ein kurzer Break. Das war Teil 1 meines Gesprächs mit Adrian über das Thema innere Leere und was tut man eigentlich bei mentalen Problemen oder bei mentalen Schwächen. Wenn du das ganze Gespräch hören möchtest, dann ist es natürlich kostenfrei möglich, aber dieses Mal im Podcast von Adrian zu hören. Wechsel einfach gerne rüber zu Adrians Oldest Soul Podcast, so heißt der Podcast. Dort findest du das Gespräch in voller Länge. Wir machen das immer abwechselnd. Alle 14 Tage erscheint ein Soul Talk, einmal in voller Länge bei Adrian, in 14 Tagen wieder in voller Länge bei mir. So wechseln wir hin und her. Und ja, wenn es dich inspiriert hat, würde ich mich sehr freuen über ein Feedback, gerne auch über eine Rezension, gerne über eine 5-Sterne-Bewertung von meinem oder auch Adrians Podcast, besten beiden. Und ja, ich hoffe, dass dieses ernste, aber sehr, sehr wichtige, ich würde fast sagen lebenswichtige Thema bei dir etwas Positives ausgelöst hat, dich vielleicht begleiten und unterstützen zu lassen oder dich jetzt eben weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Also von Herzen alles Liebe für dich und pass auf dich auf. Und dann ja, bis zur nächsten Folge hier bei Die Kunst zu leben. Liebe Grüße, mach's gut. Ciao, dein Steffen.